Deutschlandfunk.
Er begeistert viele, hat aber ein fragwürdiges Image. Der Radsport.
Mann, wird das spannend! Aber Mann, wird das spannend.
Nun, meine Damen und Herren, beginnt der Kampf beim Aufstieg.
Beißt die Zähne zusammen!
Jetzt beginnt der Kampf der großen Favoriten.
Hast du noch was von dem Zeug?
Diese Leistungen sind nicht zu erklären.
Unser Traum ist im Sommer die Tour de France zu gewinnen.
Dominik Nerz galt als große Nachwuchshoffnung und sagt heute, er hat sich so sehr runtergehungert für die Chance auf den Toursieg, dass es ihn krank gemacht hat. 2016, bei einem Rennen in Italien, merkt er, nichts geht mehr.
Dann dachte ich so, fuck, was mache ich hier eigentlich? Was mache ich? Warum mache ich das eigentlich gerade?
Wenn am Wochenende die Tour de France startet, dann fiebert er mit, hofft aber, dass es denen, die sich die Berge hochquälen, besser geht als ihm. Aber ist das so? Tour de France. Wie krank ist der Profi-Radsport? Das fragen wir uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News sprechen wir mit den Menschen, die von den Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, direkt betroffen sind. Wir hören ihre Perspektiven und dazu gibt's die Hintergründe. Diese Tour ist für viele der Traum. Einmal als Erster einer Etappe über die Ziellinie rollen oder das Bergtrikot mit nach Hause nehmen. Vielleicht sogar der ganz große Wurf, Toursieg. Alle Fahrer haben in Frankreich ihre Ziele, auf die sie lange hingearbeitet haben. Auch bei ihm war das so.
Mein Name ist Dominik Nerz. Ich bin ehemaliger Radsportprofi, musste dann meine Karriere frühzeitig wegen Magersucht und Depression tatsächlich beenden.
Dominik war auf dem besten Weg zur ganz großen Karriere, war der erste Mann in seinem Team, sollte Siege einfahren. Aber er wird immer öfter abgehängt. Dominik, wann hast du denn gemerkt, das ist jetzt nicht mehr normal?
Das war so ein schleichender Prozess. Also ich habe natürlich gemerkt, dass grundsätzlich einfach irgendwas nicht stimmt. Ich hatte ja dann auch immer wieder so richtige Leistungseinbrüche, also auch bei den ganzen Vorbereitungsrennen zur Tour, also wie zum Beispiel bei der Dauphiné. Und dann ging für mich so ein bisschen so ein Ärztemarathon los, weil natürlich auch das Team rausfinden wollte, was ist denn wirklich los? Also auch da, man konnte sich so diese extremen Leistungseinbrüche nicht wirklich erklären. Ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht als Außenstehender wild an, weil wahrscheinlich, ich sage jetzt jemand, der nicht in dieser Radsportbubble gelebt hat, hätte das wahrscheinlich relativ schnell rausfinden können, was das Problem ist. Aber im Radsport war das ja auch, oder ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, da bin ich wahrscheinlich zu weit weg. Aber das ist ja ganz normal, dass man da, was das Körpergewicht wirklich so immer so an der Grenze ist. Also zu dem, was es ausmacht, dass es nicht mehr gesund ist.
Was hast du denn gewogen?
Also ich hatte zu Spitzenzeiten hatte ich 56 Kilo.
56?
Mhm.
Wie groß bist du?
1,80.
Das ist krass.
Ja. Ja, im Nachgang betrachtet, ja.
Kannst du dir erklären, warum da niemand eingegriffen hat? Weil das ist ja schon, diese Daten, die sind ja, ich sag mal, objektiv betrachtet, das ist einfach zu wenig.
Warum da keiner eingegriffen? Ich glaube einfach so, weil es war ja, oder es ist recht normal gewesen. Also, dass man einfach Leute gesehen hat, die mehr oder minder nur aus Haut und Knochen bestanden haben.
Nimm uns doch vielleicht mal mit in diese Zeit. Was hat das konkret für dich bedeutet? Also, wie ist dein Alltag abgelaufen?
Das Gravierendste für mich war, dass sich es irgendwann bei mir gar nicht mehr um den Sport oder um die Leistung gedreht hat, sondern mehr, wie kann ich noch mehr Gewicht verlieren. Klar, der Druck natürlich von außen, also der mediale Druck war natürlich auch immens, weil ich bin ja damals zum heutigen Bora Red Bull Racing Team, heißt es, glaube ich jetzt. Und ich bin ja dahin gewechselt als Kapitän und das war das erste Mal, dass das Team zur Tour de France durfte und mit mir als Kapitän. Und da waren die Anforderungen schon recht hoch und ich habe ja gemerkt, dass ich nicht an das Leistungsniveau rankomme.
Was heißt, die Anforderungen waren recht hoch? Vielleicht kannst du das mal für Leute erklären, die jetzt nicht so in der Radsport-Bubble drin sind.
Man hat es nie offiziell so ausgesprochen, aber in den Medien wurde dann schon davon gesprochen, dass es ja wünschenswert wäre, wenn ich zumindest mal unter die Top 10 in der Gesamtwertung fahren könnte. Wenn es ganz gut läuft, natürlich aufs Podium. Und das war natürlich für mich eigentlich fast eine unlösbare Aufgabe, weil ich war bis zu dem Zeitpunkt, ich war ein sehr, sehr guter Radfahrer. Deswegen kam ich ja auch in die Position. Aber es war einfach auch noch den Ticken zu früh.
Ich habe gelesen, euer Körperfettanteil wurde zum Teil auf Listen gehängt und die waren für alle sichtbar?
Ja, das ist richtig. Ja, das war damals bei einem italienischen Team, also damals so eines der renommiertesten Teams in der Welt. Recht regelmäßig musste man da beim Arzt antreten. Und dann kam der mit seiner Fettzange und hat dann eben die Hautfalten gemessen. Und diese Ergebnisse wurden dann auch öffentlich ausgehangen. Also so, dass natürlich alle Sportler übereinander Bescheid wussten und auch eben der Staff. Und also man hat sich da ja auch so ein bisschen gechallenged, wer natürlich dann den geringsten Fettanteil hat. Also das war wirklich, das war eine große Sache.
Das heißt, du hast trainiert, bist Rennen gefahren und hast kaum gegessen?
Richtig.
Wann hast du denn entschieden, ich mache jetzt nicht mehr weiter, das ist nicht mein Weg?
Ja, das war dann 2016. Also ich weiß es noch relativ genau, ich bin dann ein Rennen in Italien gefahren. Ich wurde da halt auch wieder relativ schnell abgehangen. Und dann bin ich da so über die Hügel drüber gefahren und mir tatsächlich so ein bisschen die Landschaft angeschaut. Und dann wirklich kam es wie so ein Blitzschlag. Und dann, ja, bin ich ins Hotel, meine Sachen gepackt und bin gegangen. Und dann habe ich entschieden, dass das für mich einfach sinnvoller ist, aufzuhören. Was aber auch im Vorfeld mir jeder Arzt auch schon bestätigt hatte, wo ich einfach nur nicht wahrhaben wollte, weil ich ja grundsätzlich nicht aufhören wollte. Ich habe ja den Radsport geliebt. Also das war ja wirklich, das war meine Passion. Aber irgendwann musste ich halt dann einsehen, dass das einfach nicht mehr so werden wird, wie es halt mal war.
Ist das, was Dominik passiert ist, ein extremer Fall? Oder geht es anderen Nachwuchsfahrern ähnlich? Sie reden nur nicht drüber. Er kennt sich aus.
Ich bin Matthias Friebe. Ich arbeite in der Sportredaktion des Deutschlandfunks und beschäftige mich auch schon einige Jahre jetzt mit Radsport.
Matthias, jetzt startet die Tour de France. Aber mal ehrlich, wer will sich das denn heute überhaupt noch antun?
Immer noch viele, die das unbedingt wollen, wo das der größte Traum ist, weil man muss einfach sagen, es ist das Rennen schlechthin. Wenn man irgendwie auch nur einen Funken von Feuer für Radsport hat, dann will man, wenn, bei diesem Rennen mitfahren. Und es gibt auch bis heute immer noch Profis, die sich freuen wie ein kleines Kind, wenn dann der sportliche Leiter der Mannschaft anruft und sagt, okay, du hast eins von den 8 Tickets für unserer Mannschaft bekommen, du bist dabei. Das ist wirklich immer noch ein großes Ding für die Radfahrer.
Wie heftig ist denn der Leistungsdruck im Profi-Radsport, vor allem für junge Fahrer?
Ja, der wird immer größer, gerade was die Tour de France angeht. Das muss man sich wirklich so vorstellen. Das ist jetzt 3 Wochen lang der absolute Monster-Scheinwerfer für diese Sportart, die ja von Januar bis Dezember quasi durchgehend betrieben wird. Da kommen die neuen technischen Sachen raus, die neuen Bekleidungen, die neuen Räder. Da sind Tausende von Journalisten mit unterwegs. Das wird in alle Länder der Welt übertragen. Der Leistungsdruck wird immer größer, gerade bei dem Rennen zu performen, weil man muss ja auch wissen, da sind extreme Unterschiede im Feld. Da sind die Top-Teams mit super viel Geld in der Hinterhand, wo zum Beispiel so ein Tadej Pogacar fährt, der die Tour ja letztes Jahr gewonnen hat. Und dann gibt es viele kleine Teams, die davon leben, Jahr für Jahr wieder eingeladen zu werden und die ein ganz kleines Budget haben. Und die müssen diese 3 Wochen Fernsehzeit nutzen, um eigentlich auf jeder Etappe irgendeinen Fahrer in die Ausreißergruppe zu schicken, dass der 2-3 Stunden lang im Fernsehbild zu sehen ist, dass die Sponsoren sich auch freuen und nächstes Jahr wieder für ein Jahr der Mannschaft das Vertrauen geben, damit sie da wieder was von haben.
Es ist ein Riesendruck. Könnte man sagen, so ist das halt im Profisport, gehört zum Job. Sollen die Fahrer doch froh darüber sein, dass sie das machen können? Geld, Prestige. Sie müssen ja nicht dabei sein, wenn es ihnen nicht passt. Aber wollen wir wirklich live sehen, wie sich Menschen kaputt fahren? Matthias, lass uns mal auf andere Fahrer schauen. Auch die stehen ja unter Druck. Wie weit kann das denn gehen?
Das kann tatsächlich an die Grenzen und weit darüber hinaus führen für viele Radfahrer. Nehmen wir mal ein ganz prominentes Beispiel. Nehmen wir mal Jan Ullrich. Der ist an seiner Geschichte, im Endeffekt kann man, glaube ich, sagen, auch ein Stück weit zerbrochen. Also der ist 1997 als ganz junger Fahrer der erste deutsche Toursieger geworden. Und das war ja dann auch die Hochdoping-Zeit im Radsport. Und schließlich, wenn man seine Karriere weiterverfolgt, er ist dann auch überführt worden, er war dann auch Doper. Er ist daran auch psychisch kaputt gegangen, er ist schließlich auch in der Psychiatrie gelandet, hat immer wieder Zusammenbrüche gehabt, hat sich da auch immer wieder rausgekämpft. Er ist ja jetzt auch wieder zurück und fährt auch wieder viel Fahrrad. Aber er ist vielleicht auch ein Musterbeispiel dafür, dass dieser Sport sehr, sehr krank machen kann, wenn man da nicht gut aufgefangen wird und gut auf sich selber aufpasst.
Was Dominik ja sagt, ist, es ging eigentlich bei ihm nur noch um Werte, also sowas wie Körperfettanteil, Gewicht. Wie ungesund wird das?
Ich glaube, heute ist es gesünder als früher, weil man heute mehr weiß, weil man heute auch mehr weiß, wie man sich besser ernähren kann. Das ist heute einfach besser getrackt, besser überwacht mit Sportwissenschaftlern, mit Medizinern. Und es ist auch mehr Bewusstsein dafür da, auf mentale Probleme und mentale Gesundheit zu achten. Da ist man 2025 einfach wirklich schon ein paar Schritte weiter.
Trotzdem scheint es ja so zu sein, dass Deutschland so eine Art Nachwuchsproblem hat. Wenn ich mir so diese Liste angucke bei der Tour de France, da sind nicht wahnsinnig viele deutsche Fahrer dabei. Wie sieht das gerade aus?
Ja, das hat viele Probleme. Das ist tatsächlich ein Phänomen, was wir schon länger beobachten können. Jetzt sind es 10 Fahrer, die am Start stehen aus Deutschland bei dieser Tour. Das ist noch eine ganz ordentliche Quote bei insgesamt rund 180. Aber es war natürlich schon mal mehr. Wir hatten auch schon mehrere deutsche Teams dabei. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Ich würde mal sagen, der erste Grund ist, hier hat gerade Jan Ullrich angesprochen, es gab viele Jahre auch durch die Dopingskandale nicht die Vorbilder, wo man sagt, okay, das ist der, so will ich auch werden wie der, deswegen setze ich mich als 13-, 14-, 15-Jähriger aufs Rad. Ausdauersportarten haben sowieso ein kleines Imageproblem, weil es eben auch anstrengend ist. Da kann man mit anderen Sportarten viel mehr Spaß, viel schneller haben. Und dann kommt sicherlich auch noch dazu, dass die Barrierefreiheit gar nicht mehr so gegeben ist, weil durch die sich verändernde Technik, durch verbesserte Technik, ist das auch ein sehr teurer Sport geworden. So ein Rennrad kostet ja durchaus auch viel Geld. Und das alles zusammen mit einer Landschaft, wo es auch nicht überall Sportschulen und Internate gibt, die auf Radsport spezialisiert sind in Deutschland, führt halt dazu, dass immer weniger professionell Radrennen fahren wollen und dass auch weniger Rennen angeboten werden. Es gibt in manchen Regionen gibt es gar nicht mehr so viele Nachwuchsrennen, wo man sich auch mal ausprobieren kann, wie gut man eigentlich ist.
Das heißt, die Strukturen sind auch ein Problem.
Ja, die Strukturen sind ein Problem. Da arbeiten viele auch dran. Es ist wie in vielen anderen Bereichen auch, dass natürlich auch Ehrenamtliche fehlen in Vereinen. Da gehört viel Engagement dazu. In Deutschland ist es sehr kompliziert, Rennen auszurichten. Da gibt es hohe bürokratische Hürden, gerade wegen der immer steigenden Sicherheitsanforderungen, da die Strecken auch vorzubereiten für ganz normale Vereine hier und da.
Wie sehr schreckt denn auch ab, dass der Radsport ja eigentlich immer noch so ein bisschen dieses Doping-Image hat? Du hast eben Jan Ullrich angesprochen, der ja auch mittlerweile zugibt, dass er gedopt hat.
Das spielt natürlich eine Rolle, weil das Image einfach da ist und da ist weit mehr kaputt gegangen als das Vertrauen in eine Fahrergeneration. Da ist wirklich jede Menge zerschlagen worden, gerade so in der Hochphase vor 20 Jahren, würde ich sagen. Das ist immer noch ein Thema, was natürlich wie so ein Schwert über dem Radsport hängt und alle fragen natürlich sofort nach Doping, wenn man Radsport hört. Das gehört fast schon zusammen, würde ich sagen, mittlerweile.
Ja, finde ich auch. Ich muss auch sagen, mich als Frau macht immer so ein bisschen traurig, dass wenn wir von Radsport reden, wir natürlich von Männer-Radsport reden. Die Tour de Femme ist ja auch immer noch relativ klein, selbst wenn es sie mittlerweile gibt und wenn immer mehr drauf geschaut wird. Glaubst du, das spielt auch eine Rolle?
Ja, das spielt sicher auch eine Rolle. Da ist viele Jahre was liegen geblieben. Ich habe vor einiger Zeit mit einer der erfolgreichsten deutschen Radfahrerinnen gesprochen, die auch Olympiasiegerin ist, die auch in der Straße einige Erfolge hatte. Und die hat mir halt erzählt, es war noch vor wenigen Jahren Usus, dass man da erstens nur so im Vorprogramm für die Männer fahren durfte. Und dann gab es irgendwie als Prämie 150 €, was man halt gerade noch so übrig hatte im Budget. Und das ist natürlich nicht so von, wenn man Profi-Radsport machen will, irgendwie leben kann. Das hat sich professionalisiert. Und ich glaube, in den letzten 3-4 Jahren ist wirklich ein Riesenschritt nach vorne gegangen. Was aber, kann man auch in andere Sportarten gucken, Fußball ist das beste Beispiel, gerade mit der Europameisterschaft, immer noch Lichtjahre von der Aufmerksamkeit der Männer entfernt ist. Das braucht tatsächlich noch viel Geduld, aber auch da kann man zumindest Schritte sehen, dass sich da was in die richtige Richtung verändert.
In Sachen Ernährung hat sich also viel getan, sagt Matthias. Auch die mentale Gesundheit der Sportler spielt eine größere Rolle. Aber die Liste der Probleme bleibt trotzdem lang. Was muss passieren?
Um mehr Talente in den deutschen Radsport zu kriegen, müsste es tatsächlich wieder mehr Nachwuchsrennen geben. Es müsste eine bessere Landschaft geben, dass Talente, die beispielsweise in Nord- oder in Westdeutschland unterwegs sind, es leichter haben, zu Vereinen zu kommen, zu Stützpunkten etc. Es braucht natürlich weiter einen glaubwürdigen, einen vertrauenswürdigen Profisport, dass man Vorbilder hat, denen man nacheifern möchte. Ein Hoffnungszeichen gibt es tatsächlich, was Vorbilder angeht. Das heißt, Florian Lipowitz, ein ganz junger Fahrer, der auch fürs deutsche Team Red Bull Bora Hansgrohe fährt, seine erste Tour de France jetzt startet und der bei den Vorbereitungsrennen mit den absoluten Superstars mithalten konnte, zu den ersten Vieren gehörte, mit Pogacar, mit Vingegaard. Und wenn der es schafft, unter die Top 10, vielleicht die Top 5 der Tour zu fahren, das könnte echt so einen kleinen Boom auslösen.
Und dann gibt es da noch andere Vorbilder, wie Dominik Nerz. Er zeigt, dass es sich auch lohnen kann, offen übers Scheitern zu sprechen. Und über Warnzeichen, dass der Druck zu viel wird. Dominik, wenn du junge Talente jetzt heute im Radsport siehst, was würdest du denen denn gerne mitgeben?
Dass sie wirklich bei sich selber bleiben sollen. Auch bitte nicht zu früh anzufangen, alles zu optimieren. Wenn ich teilweise mitbekomme, dass 12-Jährige schon in Windkanal gehen, um quasi das absolut Maximum aus der Aerodynamik rauszukriegen, nur weil die das Rennen rund um den Kirchturm fahren, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber was machen die dann, wenn die Profis werden? Deswegen, ja, also macht Radsport, weil es euch Spaß macht, trainiert einfach fleißig. Und wenn ihr dann Profi werdet, dann könnt ihr anfangen zu optimieren.
In Deutschland gibt es ja so ein gewisses Nachwuchsproblem im Männerradsport. Glaubst du, das hat damit zu tun?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass der Radsport an sich in Deutschland einfach auch nicht sexy genug ist.
Was müsste sich denn tun?
Man müsste den Sport einfach wieder in attraktiveres Licht stellen und einfach auch, was die Förderung anbelangt, und einfach auch mal zeigen, was eigentlich der Radsport für ein absolut geiler Sport ist.
Das ist ja mega interessant, dass du so eine Story mit dem Radsport hast und trotzdem sagst, das ist ein mega geiler Sport und da müsste mehr gefördert werden.
Ich liebe den Radsport immer noch. Also da hat sich auch nichts getan. Weil nur, weil ich in die Situation gekommen bin, da kann der Radsport ja nichts dafür. Also das waren hauptsächlich meine Entscheidungen und das waren sehr viele falsche Entscheidungen. Aber der Radsport an sich kann da ja nichts dafür.
Ach echt? Ich hätte gedacht, dass du schon auch sagst, die Strukturen haben auch dazu geführt.
Ja, aber ganz ehrlich, grundsätzlich gibt es natürlich Strukturen, aber man hat ja auch immer die Möglichkeit, Nein zu sagen. Also man muss ja nicht alles mit sich machen lassen.
Würdest du nochmal Profi werden?
Definitiv, ja. Ich würde einfach nur eine Sache rauslassen, beziehungsweise eine Sache mir für mich persönlich mehr wünschen, dass ich mit einem größeren Selbstvertrauen auf mich selber höre.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Ingo Rockenberg, Norman Wollmacher und ich, Ilka Knigge. Und jetzt noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Seid ihr oft unkonzentriert und vergesslich? Oder fällt es euch manchmal schwer, Entscheidungen zu treffen? Klarer Fall von ADHS, würden jetzt sicher einige Creator auf TikTok sagen. Mental Health Tipps gibt es ja überall bei Social Media. Warum das oft aber nicht hilfreich, sondern sogar problematisch sein kann, darum geht's im Hörsaal, unserem Deutschlandfunk Nova Podcast. Den findet ihr in der Deutschlandfunk-App. Und jetzt schönes Wochenende.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.